Naja, als neurodivergenter Mensch habe ich einfach ein Gehirn, was ein bisschen anders funktioniert, was anders vernetzt ist, anders verkabelt ist. Und es ist für mich eine andere Art zu sein, zu denken, zu fühlen, wahrzunehmen und auch andere Bedürfnisse zu haben. Hochfunktionaler Autismus, sage ich mal, wenn man es jetzt hochfunktional nennen möchte. Früher hat man ja Asperger gesagt, sagt man heute nicht mehr. Wenn ich jetzt hochfunktional sage, sagt mir mein Sohn im Moment, Mama, hochfunktional fühle ich mich aber auch nicht. So, aber mir eine Mutter eine Mail geschrieben, das fand ich ganz toll, in der sie sich nochmal bedankt hat, mir einen virtuellen Blumenstrauß überreichte und so beschrieb, dass jetzt für sie und ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt, auch dank meiner Hilfe, dann begonnen hat. Ich selber, ja, mit mir selber habe ich mich erstmal gar nicht so sehr beschäftigt. Also ich konnte mir vieles im Nachhinein erklären. Aber das ist tatsächlich ein Prozess, der etwas länger dauert. Und mittlerweile ist es so, dass es mir viel leichter fällt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Oder wenn ich zum Beispiel selber sage, ja, ich bin auch Autistin. So, dann gucken die und sagen, oh, ja. So, also Kinder sind aber auch, das ist nicht so schon vorverurteilt oder die haben auch nicht so viel Ängste. Die sind einfach ja auch viel neutraler. Und wenn Kinder wissen, dass sie im Spektrum sind und man mit ihnen drüber redet, das erklärt, dann sind die in der Regel alle wirklich total fein damit.
Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ.
Ja, wir haben einen neuen Podcast wieder.
Ja, hallo alle zusammen.
Ja, hallo alle zusammen. Und wir haben einen neuen Gast. Und unser neuer Gast ist die Marieke Thews. Und bevor wir jetzt auf das Thema kommen, meine liebe Marieke, stell dich doch mal kurz vor.
Hallo, ich freue mich heute bei euch zu sein. Mein Name ist Marieke Thews. Ich bin 43 Jahre alt. Ich komme aus Buchholz in der Nordheide, bin Autistin, ADHSlerin, hochbegabt, Mutter eines Sohnes im Autismusspektrum, Partnerin eines Mannes im Autismusspektrum, Ergotherapeutin in eigener Praxis mit der Spezialisierung auf den sozial-emotionalen Bereich und daneben leite ich einmal im Monat einen Treff für Kinder und eine Gruppe für Jugendliche im Autismusspektrum.
Ja, da hat sich ja schon unser Thema direkt erschlossen. Es geht heute weiter auch in unserer Reihe um Menschen im Autismus-Spektrum und du bist jemand, der da ganz viel mitbringt. Wie bist du zur Ergotherapie gekommen? Gab es irgendeinen Schlüsselmoment? Gab es etwas, wo du gesagt hast, so, das wird mein beruflicher Weg?
Eigentlich nicht, das war ganz unspektakulär. Das war, ich glaube, ungefähr 2006. Da wusste ich auch noch nicht von meinen Neurodivergenzen und dann bin ich aus Zufall hineingestolpert. Im ersten Beruf habe ich BWL studiert, ich bin Betriebswirtin, hat mir nie so gefallen und ich wollte lieber was machen, was mich mehr erfüllt. Und dann sagte der Schwiegervater damals auch Ergotherapie, das ist doch was. Und dann habe ich es einfach gemacht. Also
ja, wie so Zufälle
vielleicht,
sind,
ja, vielleicht war es Glück oder vielleicht war es
ja
auch schon Intuition, dass ich damit am Ende auch meine Berufung gefunden habe.
Wunderbar, das sind aber so die besten Geschichten. Das ist einfach das, was sich so sinnhaft anfühlt, dass man es wirklich will und mit dem Bauch will und merkt, das ist was, was mich weiterbringt. Ergotherapie hat ja ganz viele Handlungsfelder. Welche Handlungsfelder siehst du denn so besonders relevant an im Kontext mit neurodivergenten Kindern? Müssen wir den Begriff eigentlich klären, Dirk?
Neurodivergenz? Ja, ich glaube schon. Da sollten wir zumindest einmal kurz sagen, was das sein könnte. Der ist ja sehr populär geworden, der Begriff, so im Kontext. Was bedeutet er für dich? Vielleicht ist die Frage am Anfang mal ganz wichtig. Was bedeutet neurodivergent für dich?
Neurodivergent. Als neurodivergenter Mensch habe ich einfach ein Gehirn, was ein bisschen anders funktioniert, was anders vernetzt ist, anders verkabelt ist. Und es ist für mich eine andere Art zu sein, zu denken, zu fühlen, wahrzunehmen und auch andere Bedürfnisse zu haben. Und im Prinzip erstmal wertungsfrei ein ganz anderes Betriebssystem zu haben. Also das nicht besser oder schlechter ist als andere Betriebssysteme. Und die meisten Rechner laufen über Windows, aber es gibt ja auch noch andere Betriebssysteme. Und so ein anderes Betriebssystem ist zum Beispiel das Autismus-Spektrum oder vielleicht auch das ADHS, was ja auch in den Bereich der Neurodivergenz fällt. Genau, ja.
Das war jetzt so die beste Erklärung, die ich eigentlich gehört habe.
Genau, das wollte ich gerade auch sagen. wir haben uns im Vorfeld sehr damit beschäftigt und überlegt, wie erklären wir jetzt den Begriff Neurodivergenz? Wir haben uns jetzt gerade gar nicht abgesprochen, das würde ich einfach fragen. Aber das ist tatsächlich die beste Erklärung, die wir bislang gefunden
Wunderbar.
Haben.
Wunderbar. Ja. Also kann sich jetzt jeder zu 100% etwas vorstellen. Ich gehe noch mal zu meiner Ausgangsfrage zurück. Was meinst du oder was ist laut deiner Erfahrung besonders relevant im Kontext mit neurodivergenten Kindern in deiner Arbeit?
Auch als Ergotherapeutin, genau, du fragtest gerade auch, was Ergotherapie auch so ist für mich, was ist da relevant? Grundsätzlich geht es bei mir in der Ergotherapie darum, Klienten zu unterstützen, Betätigung oder Teilhabe im Alltag zu ermöglichen. Das ist so das, was wie auch oft Ergotherapie klassisch definiert ist. Und für mich ist Ergotherapie auch so Hilfe zur Selbsthilfe. Und da ist mir die Beratung der Eltern und des Umfeldes ganz, ganz wichtig.
Das heißt, du gehst systemisch
genau,
auch vor.
Genau, genau. Ne? Also es ist ja so, dass eben die Kinder einfach auch so sind, wie sie sind. Und ganz oft treten Eltern an mich heran mit dem Wunsch, dass sich das Verhalten des Kindes zum Beispiel in der Schule oder wie auch immer ändern soll. Und dann kann ich auch mit dem Kind arbeiten. Aber die Veränderung, die muss um das Kind herum passieren. Also das Umfeld muss angepasst werden, damit das Kind überhaupt eine Chance hat, aus eventuell problematischen Verhalten rauszukommen. Das ist im Prinzip wie eine Blume. Also wenn es der Blume nicht gut geht, sie nicht gut aussieht, dann muss ich für gute Erde sorgen, in der sie gedeihen kann. Ich muss für ausreichend Wasser, Dünger und Licht sorgen. Und genauso ist das beim Autismus-Spektrum auch.
Das heißt, du gehst wirklich davon aus, das Kind ist völlig in Ordnung, so wie es ist, und du arbeitest an Bedingungen.
Ja, sehr viel. Natürlich muss das Kind auch vielleicht viele Dinge nochmal lernen oder anders lernen. Es ist ja so, dass wir gerade Kinder in einem System leben, und für die Kinder ist es ja auch das Schulsystem, das eben so funktioniert, wie es funktioniert. Und dieses Schulsystem ist für unsere Kinder oder für die neurodivergenten Kinder nicht gerade optimal, um das mal milde zu sagen. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die Umfeldbedingungen für das Kind ändern. Und natürlich können wir auch, oder arbeite ich dann auch mit dem Kind, wenn es konkrete Ziele gibt, an Dingen wie soziale Interaktion, Umgang mit Gefühlen und solchen Dingen, die ich dann eben kindzentriert bearbeite. Aber in erster Linie müssen wir uns das Umfeld anschauen und einfach schauen, was können wir für das Kind tun, damit es ihm besser geht.
Ist das etwas, was du sagen würdest, ist eine besondere Herausforderung, sich gerade auch mit dem Umfeld zu beschäftigen und zu schauen, wie kann ich da für eine Klärung sorgen, um es dem Kind auch besser gehen zu lassen, also um ein Verständnis auch in seiner Umwelt zu finden, in den unterschiedlichsten Settings, du hast das gerade beschrieben, Schule oder Kindergarten oder Familie oder andere. Sind das so die Herausforderungen, die besonders sind, oder machst du da noch andere Herausforderungen fest für dich, einmal in der Therapie, aber auch für die Kinder, mit denen du umgehst?
Also die Herausforderung oder eine Herausforderung große finde ich das nicht. Wenn ich mich um die Umfeldbedingungen bemühe, dann arbeite ich ja zum einen mit Eltern zusammen, die ich hier in der Praxis auffange, und mit Lehrern auch. Und das ist schon vielleicht auch insgesamt für Ergotherapeuten auch manchmal eine Herausforderung, in dem System, in dem sie sind, in der Praxis, überhaupt die Zeit dafür zu finden. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Ich habe jetzt eben meine kleine Privatpraxis hier. Ich nehme mir die Zeit dafür. Ich kann mir die Zeit dafür nehmen. Und dann ist es so, dass ich mit den Eltern immer ins Gespräch gehe. Wir machen gerade in dem Bereich Neurodivergenz, oft ist es ja so, dass wir das ja hier in der Praxis auch erst entdecken, machen wir immer eine Psychoedukation. Das heißt, ich kläre über das Thema auf, sei es Autismus-Spektrum oder ADHS. Und dann müssen die Eltern das ja erstmal sacken lassen und dann sprechen wir oder kümmern wir uns eben darum, was können wir für das Kind tun. Und das Allerwichtigste ist es ja, das Kind zu verstehen und zu sehen mit all seinen Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen, Bedürfnissen. Und darüber ist, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eben wissen, dass eine Neurodivergenz oder jetzt in diesem Fall, wenn wir über Autismus-Spektrum reden, dass es dahinter steckt. Und das ist oft eine Herausforderung, denn überhaupt das bei Eltern anzusprechen, das ist so eine Sache. Eltern haben ja, sind ja oft voller Sorgen und Ängste dann auch. Wie kann ich das anbringen, auch als Ergotherapeutin? Mir fällt das mittlerweile nicht schwer, aber natürlich, wenn man nicht so in dem Thema drin ist als Therapeut, das anzubringen bei Eltern, einen Verdacht zu äußern und dann damit weiterzuarbeiten. Dann mache ich eine Psychoedukation, kläre die Eltern auf, wenn sie dann mögen. Und dann können wir uns darum kümmern, Mensch, was können wir denn machen, um damit es dem Kind gut geht? Aber alleine dieses Wissen um das Autismus-Spektrum schafft ja schon ganz viel Akzeptanz und Verständnis für das Kind und auch ganz automatisch einen ganz anderen Umgang.
Das heißt, ich muss mir so ein Setting so vorstellen, Eltern mit Kindern bemühen sich um einen Termin, haben Ergotherapie verschrieben bekommen vom Kinderarzt, von der Kinderärztin, nachdem Schwierigkeiten in irgendeiner Form aufgetreten sind im Kindergarten oder im schulischen Alltag. Und du startest zunächst einmal wahrscheinlich nur mit den Eltern.
Genau.
Um das eben, um eine Anamnese zu erstellen, um genau zu gucken, wie kann ich arbeiten. Und in dieser Anamnese kommen dir schon so die Hintergedanken, da könnte man eine diagnostische Abklärung machen, wo Eltern und aber auch das schulische Umfeld oder auch Kindergarten gar nicht drauf geguckt haben.
Ja.
Ist das was, wo deine eigene Neurodivergenz dich auch viel, viel sensibler sein lässt auf Indikatoren?
Absolut, ja. Das ist ja so, dass das Autismus-Spektrum oder das Wissen darüber im Moment ganz spärlich verbreitet ist. Das ist, es ist einfach sehr schade. Viele Fachkräfte und Diagnostiker sind sich der Band oder der Breite des Spektrums gar nicht bewusst. Hochfunktionaler Autismus, sage ich mal, wenn man es jetzt hochfunktional nennen möchte. Früher hat man ja Asperger gesagt, sagt man heute nicht mehr. Wenn ich jetzt hochfunktional sage, sagt mir mein Sohn im Moment, Mama, hochfunktional fühle ich mich aber auch nicht. So, aber genau, aber das ist einfach eigentlich ist das Wissen darüber bekannt und man weiß auch heutzutage, wie sich hochfunktionaler Autismus äußert, dass der so unauffällig sein kann, gut maskiert, aber es ist einfach noch nicht bekannt, auch bei anderen Fachkräften nicht. Das hoffe ich, dass sich das in den nächsten Jahren ändert und da hilft natürlich meine eigene Neurodivergenz, das zu erkennen und zu sehen. Und bei mir ist es so, dass mir oft schon das Anmeldegespräch am Telefon ausreicht, dass ich zumindest die Idee bekomme, ich glaube, wir müssen mal hingucken genauer. Aber dann sind einfach auch Eltern bei mir in der Praxis, die mir berichten, dass sie schon erstmal einen hohen Leidensdruck haben und einen langen Leidensweg hinter sich haben, dass das Kind schon mal für 3 Monate eine Tagesklinik besucht hat, dass dann eben Fehldiagnosen gestellt wurden, wie zum Beispiel eine Bindungsstörung oder sowas Diffuses wie Störung des Sozialverhaltens im Kindesalter und dass aber dadurch den Eltern nicht geholfen war. Und wenn man jetzt sagt Bindungsstörung, ich bin da jetzt nicht so Spezialistin, aber das ist so ein bisschen dann auch was, naja, Mama ist schuld. Und dann hat man da eben auch oft ja auch alleinerziehende Eltern, die kämpfen und die aber dann, dadurch, dass keine Diagnose passiert oder keine Idee entwickelt wird, auch gar keine Hilfe bekommen. Die sind alleine auf weiter Flur und das ist im Moment eher noch die Regel. Und deswegen möchte ich tatsächlich alle Therapeuten und auch alles Fachpersonal dazu animieren, sich mit dem Thema der Neurodivergenz auseinanderzusetzen. Es lohnt sich.
Das ist auch ein bisschen schwer zu ertragen, dass das so ist. Also dass die Strukturen wirklich nicht so leicht greifen und es ein unglaublich schwerer Weg ist für die Eltern, diesen Weg alleine zu beschreiten, den sie ja vorher schon in den Entwicklungsphasen mit ihrem Kind gegangen sind, ohne zu wissen, wohin geht das Ganze. Und dann stockt es in einem System, was, sag ich mal, immer noch nicht darauf vorbereitet ist, optimal Zahnräder ineinander greifen zu lassen.
Ich höre daraus, was du gerade gesagt hast, diesen Aspekt, den du geschildert hast, dass du auch ganz viel bei den Eltern auslöst und dass das auch so ein Punkt ist, der dir ganz, ganz wichtig ist, neben der Arbeit mit dem Kind und Settings und therapeutischen Ansätzen, die du nutzt. Ist das so ein Moment, genau deshalb mache ich den Job?
Ja, das ist tatsächlich so. Also mein Ziel oder ne, weswegen mache ich das? Ich möchte ja einfach auch neurodivergenten Menschen helfen und das ist oft eben auch zunächst eben mit dieser Entdeckung und Benennung der Neurodivergenz. Und dadurch entsteht einfach so viel Potenzial für Entwicklung. Und wenn sich Familien dann auf diese Reise begeben und mir berichten, wie alleine schon das Bewusstsein darüber ihren Alltag entlastet, sie auch anders auf das Kind reagieren, mit Situationen anders umgehen, dann ist das schon richtig was. Und das ist richtig toll. Und wenn mir vor einiger Zeit hat mir eine Mutter eine Mail geschrieben, das fand ich ganz toll, in der sie sich nochmal bedankt hat, mir einen virtuellen Blumenstrauß überreichte und so beschrieb, dass jetzt für sie und ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt auch dank meiner Hilfe dann begonnen hat. Und ihr Mann, der eben auch Psychologie nebenbei studiert, der wollte sich jetzt auf die Autismusdiagnostik spezialisieren und einarbeiten. Und das sind natürlich Rückmeldungen, da geht mir das Herz auf und da merke ich ja, und genau deswegen mache ich das auch, ne?
Ja, weil du damit auch ganz viel in Bewegung setzt. Also damit rechnet man ja nicht unbedingt. Wie kommt es dann beim Gegenüber an oder in der Familie und was löst das aus? Also
es kann auch ganz anders sein, ne? Also genau, das ist richtig, etwas, was mir dann auch sehr, sehr schwer fällt. Das ist wirklich eine Herausforderung, wenn Eltern da sehr abwehrend reagieren. Also wenn ich dann diesen Verdacht anspreche, das mache ich auch erst, wenn ich wirklich, also ich habe die Anamnese gemacht, ich habe das Kind gesehen, ich habe mit den Erzieherinnen oder Lehrerinnen gesprochen. Und erst dann, wenn ich das wirklich für mich hinreichend abgesichert habe, dass ich eben so einen Verdacht habe, dass es in die Richtung gehen könnte, dann spreche ich das vorsichtig an. Und manchmal besteht dann einfach eine ganz große Ablehnung und Abwehr. Zum Glück sind das wenige. Erstmal kann ich ja die Angst verstehen, die das einfach auch mit sich bringt, ganz klar. Aber am Ende sind die Kinder, wie sie sind. Und sie sind gut, so wie sie sind, alle. Und nur wenn wir es eben auch wissen, können wir sie angemessen unterstützen. Und naja, Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. Aber wenn das, was da ist, das einfach da ist und angeboren ist, dann geht es nicht weg, auch nicht, wenn ich es ignoriere. Und ich habe da nicht viele Eltern, aber auch das passiert natürlich. Und das ist dann schon für mich auch manchmal schwer oder sorgt auch mal für eine schlaflose Nacht, wenn ich dann eben da Eltern nicht überzeugen kann, sich einfach nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, das glaube ich schon. Ist das so dann bei dir, dass du diese Eltern auf dem Weg auch verlierst und sagst, da gibt es gar keine Möglichkeit mehr, da anzusetzen, weil es einfach schwer ist für die Eltern, sich auf das Thema auch wirklich einzulassen?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Ich arbeite dann auch mit den Kindern weiter teilweise. Manchmal, jetzt habe ich zwei Fälle, kann ich mich erinnern, mit denen habe ich dann erstmal einen Moment weitergearbeitet und dann sind sie erstmal weg. So, und dann muss ich einfach gucken. Eine Familie ist dann auch später nochmal wiedergekommen und hat gesagt, ich glaube, wir wollen uns doch nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Das finde ich natürlich ganz spannend. Und ich glaube, jeder braucht auch einfach seine Zeit. Das muss man vielleicht auch erstmal sacken lassen. Und das ist. Ja, also ich versuche dann immer, diese Perspektive der Eltern auch zu verstehen. Ich versuche die Angst zu verstehen, obwohl ich selber ja tatsächlich bei meinem Sohn damals ganz anders reagiert habe.
Aber das mag ja auch damit zu tun haben, dass du selber ja auch eine Person im Spektrum bist. Magst du mal erzählen, wie es bei dir war mit der Diagnose? Wer hat das angestoßen?
Ja, ich kann das gleich erzählen. Aber dazu möchte ich noch ganz kurz sagen, die Eltern, die sich hier vehement in der Praxis dagegen wehren und eine große Ablehnungs- oder eine Abwehr, eine Ablehnung dagegen haben, das sind oft die Eltern, von denen der andere Elternteil sagt, na ja, ich glaube, das Autismus-Spektrum könnte er aber von ihm oder ihr haben. Also im Prinzip die Autisten vermeintlichen, ne? Ich weiß das ja nicht, alles nur Hypothesen. Die vermeintlichen Autisten manchmal sind die, die die größte Abwehrhaltung haben. Das können wir jetzt, ne, philosophieren, das kann sicherlich ganz viele Ursachen haben, aber das nur noch mal nebenbei. Deswegen, also nur weil ich, sag ich mal, selber neurodivergent bin, heißt es nicht, dass ich da eben deswegen auch dem offener gegenüberstehe, tatsächlich. Genau. Aber zurück zu deiner Frage.
Ja, danke.
Also bei mir, meine eigene Diagnose war es so, dass aus Zufall damals eine Kollegin mal einen Intelligenztest mit mir gemacht hat. Die wollte einfach, sie hatte einen neuen Test und sie wollte die Durchführung mal üben. Und jetzt konnte ich mir überlegen, bin ich einfach nur da oder mache ich das mal so ganz reell? Und den habe ich dann eben gesprengt. Und das war ja auch ganz gut gesprengt. So, und das war dann der Grund, warum wir dann später mit unserem Sohn in die Testung gegangen sind, der einfach gesagt hat mit 5 Jahren, ich fühle mich so anders und einen Leidensdruck hatte. Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht steckt da eine Hochbegabung dahinter. Vielleicht fühlt er sich deswegen so anders. Und dann hat er eben seine Diagnose bekommen. Wir hatten damals eine ganz wache Diagnostikerin in Hamburg, die jetzt leider nicht mehr tätig ist in ihrer Praxis, die auch direkt schon im ersten Telefonat nach wenigen Worten Fragen in Richtung Autismus-Spektrum stellte. Das war ganz toll. Die habe ich dann erkannt. Und dann habe ich eben so reagiert, habe ich gesagt, nee, wenn das so sein sollte, dann muss ich das ja auch wissen, weil dann ist es so und nur so kann ich ja mein Kind unterstützen. Und naja, und nachdem er die Diagnose hatte, war auch klar, er ist einfach auch eine ziemlich gute Kopie von mir irgendwie. Und da war mir klar, ich bin das ja eben auch. Und das ist einfach so, dass ich mir dann dadurch mein Leben auch rückwärts erklären konnte. Und das hilft bis heute. Genau.
Das heißt, das lief im Grunde über die Diagnostik deines Kindes, dass
Ja.
du dich selber nochmal hinterfragt hast und im Nachgang dir Situationen angeschaut hast, in deiner Biografie oder Phasen. Das ist ja spannend.
Ja, es ist ja das ganze Leben, ne? Also es ist ja so, dass auch ich mich immer anders gefühlt habe, nicht richtig zugehörig. Und das Leben, das war immer anstrengend für mich. Ich habe sogar immer gesagt, dieses Leben ist keines für mich. Also nicht das Leben, ne? Auch wenn ich in der Jugend tatsächlich auch zeitweise des Lebens müde war, das muss ich auch ganz klar sagen. Aber ebenso dieses Leben, so wie es war, das Umfeld, das passte einfach nicht. Und jetzt wusste ich eben auch warum und konnte mir ganz vieles erklären. Ich konnte mir auch Dinge verzeihen. Ich konnte mehr auf meine Bedürfnisse achten, lernen, was so überhaupt meine Bedürfnisse sind, sie wahrnehmen, ihnen auch Raum geben. Und naja, und jetzt mache ich mir eben die Welt, wie sie mir gefällt. In dem Rahmen, wie ich es kann. Satz. Okay, ja. Ja, der kommt tatsächlich von Mirjam Rosentreter. Ich hatte ja einmal bei dem Podcast Spektrakulär Eltern erkunden Autismus mitgemacht. Und da sagte dann die Mirjam im Interview genau diesen Satz. Mensch, Marieke, du machst dir das Leben ja, wie es dir gefällt. Und dieser Satz halt bei mir nachhaltig nach. Vielen Dank, Mirjam. und es ist ja tatsächlich so, weil ich mir hier mit der Praxis, die ich klein und zu Hause habe, mit den Jugend-Kindergruppen, die ich leite, mit den Themen, auf die ich mich spezialisiere, einfach ein Umfeld schaffe, was zu mir passt. Und das ist eben ganz wichtig. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich noch oft überfordere oder zu viel machen möchte und nicht genug Rücksicht auf mich nehme. Und da ist es auch etwas, da konkurrieren so die Neurodivergenzen auch, ne? Also als ADHSlerin und Hochbegabte, also die wollen Action, die wollen Neues, die wollen Herausforderungen, denen wird sonst langweilig. Und die Autistin in mir, die wird regelmäßig überfordert, weil sie ja eher Ruhe möchte und gewohnt ist. Genau.
Aber seitdem du im Prinzip weißt, wie du dich selber einschätzen musst, hast du auch einen ganz anderen Blick, das hast du ja schon gesagt, auf deine Vergangenheit einmal, kannst Dinge anders einsortieren. Aber im Prinzip hat sich ja auch dein Gesamtblick auf die Welt und auf dich verändert. Was bedeutet, ist das so eine Art Befreiung auch gewesen für dich zu sehen, und jetzt werden mir plötzlich Dinge klar, oder musstest du wirklich nochmal anfangen, auch vieles neu zu sortieren?
Oh, das ist so schwer zu beantworten. Das ist ein langsamer Prozess gewesen. Wir haben uns dann nach der Diagnose ja sehr erstmal um unseren Sohn gekümmert, haben uns in das Thema reingearbeitet, und ich selber, ja, mit mir selber habe ich mich erstmal gar nicht so sehr beschäftigt. Also da, ich konnte mir vieles im Nachhinein erklären. Aber das ist tatsächlich ein Prozess, der etwas länger dauert. Und mittlerweile ist es so, dass es mir viel leichter fällt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Nicht mehr so viel darauf zu geben, was andere denken, oder meine Bedürfnisse besser erkennen kann, obwohl das auch immer noch schwer ist. Ich kann auch mit vielen Situationen entspannter umgehen und maskiere nicht mehr immer so viel, glaube ich, das versuche ich jedenfalls. Maskieren ist nochmal ja auch ein ganz anderes Thema, sich immer anpassen. Das ist einfach etwas, was mir auch sehr schwer fällt, nicht zu maskieren, weil ich das tatsächlich mein ganzes Leben lang par excellence gemacht habe.
Und das steckt dann so drin.
Das steckt drin. Ist dann die Maske ist mir eigentlich angewachsen, sozusagen.
Ja. Dieses Hochfunktionale. Ich funktioniere. Mhm. Ja. Ich mache, was erwartet wird, was ich denke, dass erwartet wird. Vielleicht denke ich auch, dass noch viel mehr erwartet wird, als tatsächlich erwartet wird.
Ja. Glaubst du, das ist ein Prozess, der einfach so im Erwachsenenalter deutlich schwerer ist, sich von dem zu lösen, als wenn man frühzeitig als Kind in eine Diagnose und Therapie kommt?
Das denke ich schon, ja. Ja, und man muss ja auch beachten, dass ganz oft eben durch die Erfahrungen, die man gesammelt hat als unentdeckter Mensch im Autismus-Spektrum, manchmal ja auch Traumata entstehen, oder dass man als Erwachsener vielleicht Ängste, Depressionen entwickelt hat, einfach weil die Unterstützung damals vielleicht gefehlt hat. Und das ist ja eben das, was ich auch mit meiner Arbeit erreichen möchte. Ich möchte eben, oder ich wünsche mir sehr, dass jeder Mensch im Spektrum rechtzeitig und früh erkannt wird, einfach damit er die Unterstützung bekommt, die er braucht, und sich selbst besser kennenlernt, sich selbst auch als Mensch im Spektrum versteht. Wir sind ja nicht nur Autistinnen, wir haben ja auch eben ganz viele Persönlichkeitsanteile, also das ist ja nicht alles, was uns ausmacht, aber eben auch ein großer Teil. Und wir haben aber ja auch ganz viele Stärken, und das ist ja auch ganz wichtig, dass wir damit diese kennenlernen. Und ich glaube schon, dass man da was ändern oder erreichen kann, dass einfach, wenn ich als Kind lerne, gut mit umzugehen, mich besser kenne, weiß, dass ich auf meine Bedürfnisse achten muss, dass ich auf meine Energie achten muss, dass ich dann einfach mich gesünder, psychisch gesünder entwickeln kann.
Ja.
Ja, also du sprichst den Begriff Energie an. Ich glaube, der ist ganz relevant.
Absolut.
Für vielleicht Strukturen, die man sich schafft oder Routinen, die man entwickelt. Ich glaube, es dreht sich viel um diesen Begriff Energie.
Ja, weil es ist einfach oder es kann wahnsinnig anstrengend sein, zumindest jetzt so in dieser Gesellschaft, besonders auch im Schulsystem, ein Mensch im Autismus-Spektrum zu sein. Und das sind ja unterschiedliche Dinge, die für uns anstrengend sind, die für den Neurotypen, also den Nicht-Autisten, die Menschen mit den normalen Gehirnen, das ist ein schlechtes Wort, aber für die sind Sachen, Dinge ganz normal und für uns sind die anstrengend. Also für einen Menschen im Autismus-Spektrum ist es anstrengend, soziale Interaktion vielleicht zu machen, weil sie nicht intuitiv kommt oder sie über den Kopf gesteuert werden muss. Das ist anstrengend. Wir haben oft einfach ja auch eine sehr intensive, besondere Wahrnehmung, einen schlechteren Reizfilter. Die Welt wird doll und intensiv erlebt. Das ist wahnsinnig anstrengend. Wir sind so schnell überreizt. Das ist anstrengend. Und in der Schule, wenn man sich alleine Kindergarten und Schule vorstellt, die Lautstärken, die Zahl der Menschen auf einem Haufen, das ist natürlich etwas, was furchtbar anstrengend sein kann. Ne? Und das haben wir den Bereich Wahrnehmung, soziale Interaktion. Dann ist aber auch immer so eine Unsicherheit da. Routinen, Rituale sind uns ja sehr wichtig. Aber was ist, wenn was anders passiert? Wenn ich auf einmal einen Vertretungslehrer habe, das ist anstrengend. Wir leben oft in einem ständigen Anspannungszustand. Und diesen Anspannungszustand, den kenne ich selber auch sehr gut. Und da müssen wir auf unsere Energie achten und auf unseren Energiehaushalt. Und das bedeutet, dass wir dann auch mal Nein sagen zu Dingen, die uns Kraft und Energie kosten würden. Dass wir da gut auf uns achten. Und das mache ich auch mit den Kindern oder auch Erwachsenen hier in der Therapie, dass wir uns einfach mal anschauen, was sind denn deine Energiegeber? Was gibt dir Kraft? Wo kannst du dich entspannen? Wo kannst du abschalten? Oft sind das auch die Beschäftigung mit den Spezialinteressen. Und was sind aber auch Stressoren für dich? Was sind Dinge, die du vielleicht auch eher meiden solltest? Das sind unter anderem Dinge, die wir hier in der Therapie erarbeiten.
Also wir sind ja eigentlich schon, das heißt schon, aber wir sind bei Stolperstein. Du hast gerade so benannt, auch in Schule, also Kinder, die im Spektrum sind, was kommt auf die zu, worauf muss man besonders achten? Und für mich jetzt, das merke ich gerade, ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, den ich von dir wahrnehme, weil du schon so in einer Art Spannungsverhältnis stehst als Art Therapeutin, als Mutter, als Selbstbetroffene, Mutter eines Kindes im Spektrum einen Blick auf die Dinge hast, die vielleicht auch nochmal besonders, ja, dieser Blick besonders geschärft ist, also weil du jetzt auch schon ganz vieles genannt hast, auf das man achten muss und achten sollte im Kontext, im Umgang, auch gerade wenn ich das Setting Schule sehe und wie ich dort auch sensibilisieren kann. Und das ist für uns immer so der Knackpunkt, wo wir auch merken, da passiert gerade ganz, ganz viel, weil sondern unglaublich viele Kinder im Spektrum in Schule kommen und das System eigentlich schon stark überfordert ist damit. Und was kann man diesen Menschen, die dort mit den Kindern interagieren, die im Bildungsprozess drin sind, an die Hand geben? Und da muss man, glaube ich, wirklich sehr stark für sensibilisieren, das zu tun. Und die Stolpersteine hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und von daher drängt sich bei mir jetzt so ein bisschen die Frage auf, Was sind für dich so die Knackpunkte dabei? Kannst du das einmal so kurz zusammenfassen? Worauf muss ich achten, wenn ich mit Kindern im Spektrum umgehe?
Du meinst auch besonders als Lehrkraft?
Ja, genau.
Oh, da gibt es so viel, viel auch, was man in der Schule tun kann. Und was ich absolut verstehe, ist, dass die Lehrkräfte einfach auch ja sehr gefordert sind in dem Schulsystem. Es ist ja nicht nur so, dass sie Kinder im Autismus-Spektrum in der Klasse haben. Sie haben verschiedene Formen von Neurodivergenzen. Sie haben die schnellen Lerner, die langsamen Lerner. Sie müssen ganz viel differenzieren. Das heißt, da muss ich ganz klar sagen, das ist ja auch eine hohe Anforderung, die erstmal an Lehrkräfte gestellt sind. Und da zolle ich auf jeden Fall allen Respekt. Und aber nichtsdestotrotz komme ich jetzt als Ergotherapeutin, auch wenn ich Lehrer berate, und sage, Mensch, können Sie da nicht noch ein bisschen mehr machen? Und ganz oft bekomme ich die Antworten, wir machen schon viel und das sind dann auch Dinge, aber es gibt da einfach noch mehr Möglichkeiten und das sind manchmal Kleinigkeiten. Das ist zum einen klar, wir haben das Thema Schulbegleitung, was für manche Kinder ganz gut ist. Dann ist es so, dass wir Ruheräume, Rückzugsräume schaffen können. Die gibt es ja auch in verschiedensten Formen in der Klasse, außerhalb der Klasse. Wir können ja, aber auch solche Dinge wie Klassenarbeiten oder Aufträge nochmal anders formulieren, eindeutiger formulieren oder Arbeitsblätter anders gestalten. Man kann natürlich auch jetzt gerade, also nicht jedes Arbeitsblatt mit dem Spezial- oder Lieblingsinteresse des Kindes verzieren, dass man überall eine Lokomotive draufdruckt oder ähnliches. Das wäre natürlich ganz...
Das ist ja beim Dino-Thema.
Ja, genau, also das gibt es. Sowas ist natürlich toll und vielleicht kann man das mal machen. Auf die Interessen der Kinder eingehen, und es gibt so viele Möglichkeiten. Ganz toll finde ich da das Buch von Stefanie Mehr-Walter. Das heißt, ich habe es hier stehen, ich glaube, Schülerinnen im Autismus-Spektrum verstehen. Genau, so heißt es, glaube ich, verstehen.
Das,
so heißt
das es. Ist das, darum geht es.
Genau,
um verstehen.
Verstehen und
sehen.
Genau, und in diesem Buch hat sie ganz viele Ideen, Unterstützungsideen. Und es ist eine ganze Menge möglich. Und es ist tatsächlich auch ohne Diagnose möglich. Ne? Es gibt Nachteilsausgleiche und ganz oft melden mir Eltern zurück, dass die Schule aber sagt, Mensch, wir brauchen aber eine Diagnose für einen Nachteilsausgleich.
Nein.
Meines Wissens.
Nein,
das ist so nicht.
Brauchen Sie das eben nicht. Und genau. Ja, also es gibt ganz, ganz viele tolle, engagierte Lehrkräfte und das sind die meisten, mit denen ich zu tun habe. Die sind auch ganz offen für die Dinge. Also in der Praxis habe ich dann auch eben diese Unterstützungsideen zusammengefasst auf nur 5 oder 6 Seiten. Ja, und die meisten sind einfach sehr, sehr offen dafür.
Das heißt, du gibst den Lehrkräften so im Grunde als Tools das auch an die Hand?
Ja.
Ist das
also
toll?
Wir sprechen ja miteinander und im ersten Gespräch mache ich mehr ja eine Befunderhebung oder frage einfach, wie läuft es. Es kommt nicht immer zu einem zweiten Gespräch, wo es dann um Unterstützungsangebote geht. Manchmal schicke ich aber dann auch eben so diese Unterlagen, die ich habe. Einmal habe ich Unterlagen, da erkläre ich auf einigen Seiten das Autismus-Spektrum im Allgemeinen plus dann nochmal die Unterstützungsideen für die Schule zusammengefasst, verweise aber auch auf das Buch von Stefanie Mehr-Walter. Und dann, dann ist das meistens getan. Aber in der Theorie könnte ich als Ergotherapeutin auch sagen, okay, wenn da mal eine Konferenz stattfindet oder wenn man sich wirklich auch physisch mal zusammensetzt, dann könnte ich mich mit dazusetzen. Auch das würde ja gehen.
Also so im Sinne eines multiprofessionellen Teams.
Genau.
Nimmst du das, also was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist die Frage, wie gehen Kolleginnen damit um, dass du als Ergotherapeutin für Kinder im Spektrum im Prinzip einen besonderen Blick hast? Also ich nehme das schon so wahr, dass wenn es ja, Therapeuten gibt, die in Autismusberatungszentren sitzen, dann gibt es da immer vielfältige Gespräche und Kollegen verbinden nicht unbedingt den Beruf der Ergotherapeutin so stark mit dem Bereich Autismusspektrum. Nimmst du das auch so wahr und ist das für dich nochmal etwas, wo du sagst, da muss ein bisschen Aufklärung her, weil einfach sich viele TherapeutInnen mit dem Bereich auseinandersetzen, eben auch Ergotherapie?
Nee, das nehme ich gar nicht so wahr. Also da ist wirklich jede Lehrkraft immer froh über Anregungen und Unterstützung. Und die Ergotherapie hat ja sowieso ein ganz weites Feld. Das ist mir noch gar nicht begegnet. Also es ist natürlich schon sehr speziell, dass ich gerade eben jetzt mich auf dieses Thema so spezialisiert habe. Und viele Kollegen, also Ergotherapeutinnen, haben das nicht. Das ist auch etwas, was ich mir sehr wünsche. Also ich wünsche mir mehr Therapeuten, Ergotherapeuten, aber auch Psychologen, die sich mit dem Thema Neurodivergenz auseinandersetzen und das auch in die Therapie mit einfließen lassen. Auch tatsächlich Psychotherapeuten. Also ich möchte nicht wissen, wie oft Depressionen, Ängste, Zwänge, Trauma behandelt werden, ohne die zugrunde liegende Neurodivergenz zu berücksichtigen. Und wir Ergotherapeutinnen, wir können so viel erreichen. Es ist ja so, dass zu uns in die Ergotherapie klassischerweise ganz oft Kinder kommen mit fein- oder grobmotorischen Entwicklungsauffälligkeiten. So, aber diese Schnittmenge zu neurodivergenten Kindern, die ist wahnsinnig groß. Also da müsste man eigentlich mal eine Studie machen. Und genau. Ich kenne das auch aus der Praxis, dass mal Kollegen Kinder in der Behandlung hatten für einige Rezepte und sich auf die Motorik konzentriert hatten. Und dann kamen die zu mir und dann habe ich mir gedacht, Moment, aber da ist ja noch was anderes. Und das ist eigentlich ja auch etwas, womit wir den Familien und den Kindern noch nachhaltiger helfen können. Denn wenn ich auch so eine Förderung der Fein- und Grobmotorik, die kann sich ja auch im therapeutischen Prozess auch mal hinziehen und man erreicht da was, manchmal kleinschrittig, manchmal geht's schneller, aber solche Dinge, so eine Neurodivergenz zu entdecken und damit den Eltern und den Familien wirklich ja eine große Hilfe an die Hand zu geben, das ist einfach auch ja für den Therapeuten an sich eine tolle Sache, ja, und deswegen möchte ich da wirklich für appellieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin mir ziemlich sicher, in den Ergotherapiepraxen in Deutschland, da verstecken sich ganz, ganz viele neurodivergente Kinder, die eben nicht als solche erkannt werden.
Der Ausgangspunkt dafür, dass Eltern mit ihren Kindern zu dir kommen, ist ja etwas, was nicht gut läuft. Und du hast jetzt in ganz, ganz vielen Aspekten anklingen lassen, dass du von einer Stärkenorientierung eigentlich ausgehst, dass es für dich ganz, ganz wichtig ist, dass du dir Kinder anschaust als gesamte Persönlichkeit im Rahmen des familiären, sozialen Kontextes und dann guckst, wo sind denn da die Stärken? Was ist das, was sehr relevant ist für deine Arbeit?
Absolut, ja. Man muss ja erleben, also oder ja auch wissen, die Kinder haben eben dann Schwierigkeiten. Sie haben vielleicht Verhaltensauffälligkeiten oder eine Selbstwertproblematik. Es gibt ja eben immer Gründe, warum sie zu mir kommen. Und Eltern machen sich Sorgen. Dann entdecken wir vielleicht oder vermuten eine Neurodivergenz. Da hören die Sorgen dann nicht auf. Und wichtig ist aber ja auch zu wissen, dass mit einer Neurodivergenz ja ganz, ganz viele Stärken auch kommen. Also das, und das ist ja wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind. Das gehört ja auch dazu, dass wir eben dann ein gutes und gesundes Selbstwert entwickeln können und dass wir uns eben auch insgesamt gut entwickeln können. Und das ist, und um die beispielhaft mal zu nennen, also wir haben ja als Stärke, dass wir diese intensive Wahrnehmung haben. Das kann ja manchmal überladen und ein Nachteil sein, aber es kann auch ein Vorteil sein. Also wir können uns an kleinen Dingen erfreuen, wie einem großartigen Geruch zum Beispiel. Wir haben oft einfach ein gutes logisch-analytisches Denken, eine gewisse Sachlichkeit, die ich oft von Vorteil finde. Wir sind loyal und ehrlich, haben ein gutes Gedächtnis. Nur ich nicht mit meinem ADHS. Das ist tatsächlich eins meiner größten Probleme. Aber oft haben die Kinder ein sehr gutes Gedächtnis. Wir sind zuverlässig und hilfsbereit. Wir haben einen guten Blick für Details. Und das ist ja etwas, was wir auch in ganz vielen Berufen gebrauchen können. Und diese Stärken, die müssen wir sehen, die müssen wir anerkennen. Und wir müssen stärken- und ressourcenorientiert daran gehen. Natürlich bringt das Autismus-Spektrum eben auch seine Nachteile mit sich, eben in dieser Gesellschaft oder in dem Umfeld. Aber wenn wir dann das Umfeld vielleicht ein bisschen anpassen können und die Stärken sehen und nutzen können, dann kann es dem Kind einfach viel besser gehen. Und man muss ja auch sagen, viele große und fundamentale Dinge wurden von Menschen im Autismus-Spektrum geschaffen.
Ich höre auch die ganze Zeit, sagst du wir. Und
das ist starke Identifizierung.
Absolut. Ja, aber das ist genau das. Das empfinde ich als großartig. Das ist so positiv, weil wenn man so in der Gesellschaft über dieses Thema spricht, dann ist es eben, sind es autistische Menschen oder Menschen im Autismus-Spektrum. Und du hast hier so richtig, ja, abgerissen. Wir können das und wir können das. Und ich glaube, das ist was, was dich total besonders macht in der therapeutischen Arbeit, auch für Eltern, dass du das mitbringst, weil du da persönlich so, ja, betroffen ist so negativ konnotiert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil du es persönlich fühlst, so.
Ja. Es ist auch eine ganz andere Perspektive auf die Dinge und die Sachlage. Also gar nicht defizitorientiert, da neigen wir ja immer gerne zu sagen, das Kind kann das nicht und es muss aber, sondern ich sehe das Kind dann ganz anders, wenn ich eben stärkenorientiert da drauf gucke. Hm. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das ist nochmal so eine Hürde, die wir nehmen müssen, das anders zu sehen und das auch zuzulassen. Aber eben für Kinder im Spektrum oder neurodivergente Kinder, ist das einfach wesentlich.
Ja, und für die Kinder eben auch. Die identifizieren sich auch damit. Also ich hatte jetzt neulich auch, ich habe hier einen Star Wars-Fan. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Moment mal, Star Wars, George Lucas, Und das Erste, was er sagte, war der auch Autist? Und das ist ganz toll. Und dann haben wir nachgeguckt, ja, also im Internet, da steht, der soll das wohl gewesen sein. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, weil ich, jetzt weiß ich, ob das jetzt vermessen ist, aber ganz viele große Dinge, so kreative Dinge, wurden eben von Menschen im Autismus-Spektrum geschaffen. Ich glaube auch, wir haben Henry Ford, wir haben Van Gogh, Michelangelo,
genau.
Thomas Edison, Einstein, Steve Jobs und so weiter und so fort. Also ganz viele, der Pokémon-Erfinder auch, Satoshi Tajiri und so weiter und so fort. Und für die Kinder ist das ganz viel wert, wenn sie wissen, ach nee, der auch und der war auch Autist, die sind jedes Mal einen Kopf größer und das ist ganz toll. Und ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich eben sage, nee, Moment, also Star Wars, das ist so genial, das kann kein neurotypisches Gehirn erschaffen haben. Aber da muss ich auch aufpassen, natürlich, wir haben zwei Betriebssysteme und sie sind gleichwertig und wir wollen ja jetzt keins bevorzugen, ja. Aber warum nicht auch mal in die andere Richtung denken? Und klar, jetzt unter uns oder ich frötzel auch mal, also wir neurodivergenten Menschen sind dann, ne, wenn ich dann manchmal so frötzel, die mit den spannenden Gehirnen und die anderen sind vielleicht die dann eben mit den weniger spannenden Gehirnen. So, und das natürlich.
Ich fühle mich ganz klein.
aber es ist ja, warum soll man es auch nicht mal so rum sagen? Wir kriegen es ja umgekehrt, kriegen wir unser Fett ja auch oft weg, ne? Genau. Aber nein, grundsätzlich natürlich, wir haben eine neurologische Vielfalt und alle Gehirne sind ganz, ganz toll und wunderbar. Aber eben beide in alle Richtungen, die neurotypischen und die neurodivergenten.
Aber das scheint hier ein Aspekt zu sein, den du in deiner therapeutischen Arbeit auf jeden Fall mit einbeziehst, dass du Kindern auch so Rollen, Vorbilder, es müssen ja noch nicht mal Vorbilder sein, aber einfach Menschen aufzeigst, und diesen Bereich Autismus-Spektrum so aus dem Rand herausholst, indem du zeigst, das sind ganz viele und es gibt ganz viele verschiedene Menschen und du bist nicht so sehr anders. Ist das sowas, was dir ganz wichtig ist? Habe ich gerade rausgehört.
Ja, also wenn ich das mit Kindern bespreche, dann dann zählen wir immer auch eben diese, ich sag mal, Vorbilder oder Menschen mit auf. Und das gibt den Kindern einfach immer etwas. Und für, ja, was den Kindern natürlich auch was bringt, ist, wenn sie andere Kinder erleben, die auch im Spektrum sind. Und oder wenn ich zum Beispiel selber sage, ja, ich bin auch Autistin. So, dann gucken die und sagen, oh, ja, so, also so Kinder sind aber auch, die haben, das ist nicht so schon vorverurteilt oder die haben auch nicht so viel Ängste, die sind einfach ja auch viel neutraler und wenn Kinder wissen, dass sie im Spektrum sind und man mit ihnen drüber redet, das erklärt, dann sind die in der Regel alle wirklich total fein damit. Und na, man muss natürlich gucken, wie man ihnen das verkauft, ne? Wenn ich dann sitze mit sorgenvoller Miene und sage, oh, ich muss dir was sagen, mein Kind, du bist Autist, ne? Das so vielleicht nicht, aber wenn so, und wenn man dann eben auch noch andere Kinder kennenlernt oder andere Menschen und dann sind eigentlich die Kinder immer fein damit und sie haben dann auch eine Erklärung, weil sie, auch wenn es nicht alle äußern, irgendwo ja auch alle merken, dass sie schon ein Stück weit anders sind. Und ich habe es ja bei meinem eigenen Sohn erlebt, als wir ihm das gesagt haben, das war tatsächlich ein Zufall. Ich weiß nicht, kann ich kurz erzählen? Wir haben eine Reportage über einen Jungen im Spektrum gesehen und haben uns dann am Abendbrottisch darüber unterhalten. Er war 5, 6 Jahre alt, ne? Mit 5 hat er die Diagnose bekommen und wir wollten es ihm auch sagen, ein bisschen später. Und dann hat er sich in diesen Erzählungen über diesen Jungen wiedererkannt und guckt mich an und sagt, Mama, bin ich Autist? Mir ist das Herz.
Damit war es das.
Oh, das war so spontan. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht und habe gesagt, ja, ach, deswegen laufe ich immer vor der Klospülung weg, wenn und halte mir die Ohren zu. Dann hatte er sofort eine Erklärung und dann war das für ihn fein. Und diesen Jungen im Video, den fand er cool. Und es war dann überhaupt kein Ding und gar kein Thema, irgendwie zur Sorge.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Kinder in Klassen, also im schulischen Kontext, auch kleinen Kindern erklärt, warum Kind XY, um dein Beispiel aufzugreifen, vor der Klospülung wegläuft oder nicht berührt werden kann, dass das auch total okay ist. Also dass das, wenn man es einmal klar anspricht, dass die Kinder absolut selbstverständlich Rücksicht drauf nehmen und es gar nicht so ein Problem ist, weil das ist bei dem jetzt so. Der mag das nicht oder der mag das oder für den ist das wichtig. Punkt. Man hat es angesprochen und die sind da sehr feinfühlig und sehr bereit und machen da gar nicht so ein Riesending draus. Also ich glaube, dieses Riesending machen dann oft eher
wir,
die Erwachsenen.
Ja, also Kinder haben da viel mehr, also ein natürliches Verständnis für, akzeptieren das einfach deutlich schneller, als wir es vielleicht tun würden.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Erlebe ich genauso.
Gibt es denn auch etwas, was du vielleicht Eltern so als Tool an die Hand gibst, was sie so im Umgang mit dem Kind zu Hause beachten könnten? Also im schulischen Kontext hast du ja schon ganz viel erzählt, aber zu Hause ist auch einfach nochmal mit anderen Emotionen vielleicht aufgeladen. Vielleicht muss da was ausgeglichen werden, nämlich der anstrengende Vormittag. So in die Richtung denke ich gerade.
Ja, also gibt es natürlich viel, was ich zu Hause machen kann. Routinen und Rituale sind wichtig, die geben Struktur und Sicherheit. Dann ist es so, dass, ja, was immer ganz schwierig ist, das ist so Druck und Zeitdruck. Das habe ich auch gelernt, ne, das nicht aufkommen zu lassen, dann funktioniert oft einfach gar nichts mehr. Da muss man sich als Eltern einfach schon mal anders organisieren, den Wecker früher stellen oder auch mal akzeptieren, dass man zu spät kommt. Und was ganz, ganz wichtig ist, das Wichtigste, was nicht immer leicht ist, gelassen bleiben als Elternteil. Also auch wenn es manchmal noch so schwer fällt, das finde ich ganz wichtig. Und auch wichtig, für sich selber zu sorgen als Elternteil, also Selbstfürsorge. Denn es muss uns als Eltern gut tun, gut gehen, damit es den Kindern gut geht. Man muss sagen, dass Menschen im Autismus-Spektrum eine sehr hohe emotionale Empathie haben. Das heißt, das ist wie so ein sechster Sinn, ein unsichtbarer Draht. Wenn es mir nicht gut geht als Mutter, dann geht es meinem Kind nicht gut. Wenn ich Angst habe, hat mein Kind Angst. Das überträgt sich. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es uns gut geht. Und das ist nicht immer so leicht, besonders nicht für die Alleinerziehenden. Und das finde ich aber wirklich ganz, ganz massiv wichtig.
Ja, und in Gesprächen mit den Eltern ist es dann auch so, dass du von dir sprichst auch, dass du so deine Erfahrungen mit einbringst an manchen Stellen?
Das mache ich.
Oder ist das?
Ja, doch, das mache ich manchmal. Also das ist auch irgendwie echt und authentisch. Also ich nehme natürlich auch Beispiele hier aus dem Alltag, weil ich mit meinen Klienten natürlich auch viele, viele Beispiele habe, was vielleicht mal gut funktioniert hat und was nicht. Und aber das mache ich auch, dass ich dann manchmal auch in der Psychoedukation, wenn es darum geht, das Autismus-Spektrum zu erklären. Und in meiner Präsentation steht erstmal die Theorie. Und dann nehme ich Beispiele aus dem Alltag. Das sind dann manchmal Beispiele von Klienten, aber auch meine eigenen Beispiele. Und das, so bin ich. Ich weiß, dass viele Psychologen ja eher sich immer so ein bisschen verschanzen. Also es wird heute, glaube ich, auch bei denen nicht mehr so gelehrt. Aber das ist einfach echt und das ist so, wie ich bin. Und deswegen gebe ich da auch manchmal Beispiele von mir mit rein.
Jetzt haben wir eine Stunde schon miteinander gesprochen und die Zeit ist super schnell verflogen.
Eine Stunde schon, ja.
Wo ich auf jeden Fall eingehen möchte auf das Thema, gibt es Projekte, Ideen oder Themen, mit denen du dich ganz aktuell beschäftigst, die dir sehr am Herzen liegen?
Ich habe irgendwie immer zu wenig Zeit. Ich arbeite viel. Ich habe meinen Sohn seit den Herbstferien schon über Monate jetzt zu Hause tatsächlich, der nicht zur Schule geht aktuell. Der Rest der Zeit geht in Haushalt und Garten und mit dieser Mehrfachbelastung ist es im Moment gar nicht so leicht. Ich habe aber viele Projekte im Kopf. Ich möchte auf jeden Fall gerne einen Beitrag leisten in der Aufklärungsarbeit zum Autismus-Spektrum oder allgemein Neurodivergenz über meine Praxis
hinaus.
Tust du
gerade ganz toll.
Ich hoffe, dass ich einen kleinen, einen sinnvollen, wenn auch kleinen Beitrag leisten kann. Und mein Traum wäre es immer, ein Buch zu schreiben, aber ich kann selber tatsächlich, das sind meine Schwächen, die ich habe. Ich habe ein unheimlich schlechtes Gedächtnis und ich kann mich nicht aufs Lesen konzentrieren, so gar nicht. Und weil ich eigentlich ja selber nicht wirklich lesen kann, dann glaube ich auch nicht, dass ich so gut da drin bin, ein Buch zu schreiben. Aber es gibt auf jeden Fall Ideen, wer weiß. Und die realisierbaren Projekte, die beziehen sich im Moment auf die Praxis, dass ich zum Beispiel ein Schulungsvideo für Eltern autistischer Kinder im Moment erstelle, wo es um Unterstützung im Alltag geht, einfach um auch so zeitökonomisch helfen zu können, dass das dann keine Therapiestunde sein muss, sondern dass vielleicht übers Video und anschließenden vielleicht sogar ein Gruppen-Elterngespräch-Setting geht.
Das finde ich großartig, weil das wirklich für dich jetzt leider viel Arbeit bedeutet, aber für die Eltern wirklich so ein Tool ist, was sie sich nehmen können zu der Zeit, wo sie es brauchen, zu der Zeit, wo sie Zeit haben, entspannt sind. Wunderbar finde ich das.
Ja.
Ganz toll.
Ja, und es ist einfach auch so ein bisschen dem geschuldet, dass die Wartezeiten auch mal, ich habe ja eine Privatpraxis und selbst meine Warteliste, die platzt ja aus allen Nähten. Und da kann man vielleicht dann auch noch mal zeitökonomisch helfen. Was sind noch Projekte? Also ich mache Fortbildung für Lehrkräfte zu ADHS. Da habe ich jetzt nochmal zwei Anfragen, die ich nochmal neu auflegen möchte, zu Ergotherapeuten zum Autismus-Spektrum. Dann überlege ich, meine Praxis zu vergrößern, aber das ist auch im Moment mit der Mehrfachbelastung nicht so leicht. Ich möchte auch meinem Sohn gerecht werden und auch mir privat. Aber wenn da jetzt engagierte Ergotherapeutinnen draußen sind und sich berufen fühlen, kommt nach Buchholz, es ist schön hier, wir machen was Tolles zusammen, meldet euch. Ist ja gar nicht so leicht, Mitarbeiter zu finden auch, ne? Das ist so, das ist die größte Schwierigkeit oder Herausforderung tatsächlich. Und ja, und privat hat uns in letzter Zeit natürlich auch das Thema Schulsystem sehr beschäftigt, ne? Unser Sohn geht ja eine Zeit lang nicht zur Schule, wir hatten immer tolle engagierte Lehrerin, aber das System passt nicht zu ihm. Und jetzt freuen wir uns tatsächlich auf eine freie Schule ab Sommer und erhoffen uns da einen Ort, an dem er selbst sein kann, ohne Druck, ohne Noten, ohne Hausaufgaben, sich einfach nochmal freier entwickeln kann, individueller entwickeln kann, psychisch gesund entwickeln kann und ja, hoffentlich auch ein Ort ist, an dem Lernen wieder Spaß macht.
Jetzt habe ich dazu eine ganz kurze Frage. Also ja. Das erleben wir ja schon häufiger, dass es auch Kinder im Spektrum gibt, die einfach mit dem Schulsystem nicht klarkommen und da eben ausbrechen müssen. Und das schafft für die Eltern, aber auch für das Kind schon extreme Hürden, weil das Schulsystem einfach so rigide ist. Und ja. Wie konntet ihr das für euch lösen, ohne oder vielleicht auch mit dem Druck, der dahinter steckt, weil man ja mit, also Schulpflicht ist gesetzlich verankert, damit irgendwie umgehen muss und dann Wege suchen muss. Kein leichter.
Ja, das macht auch sehr viel Druck. Und unser Sohn hat eben zusätzlich noch eine Erkrankung entwickelt und es ging ihm nicht gut. Und wie oft habe ich ihn zur Schule gezerrt, einfach auch so mit diesem mit diesem Druck, ne? Wir haben aber Schulpflicht und er hat hier gestanden und hat geweint und wollte nicht und es ging ihm furchtbar schlecht. Und wir haben ihn da reingedrückt, das würde ich heute anders machen tatsächlich. Und da am Ende war es so, dass er dann eben auch so krank war, dass er gar nicht mehr konnte. Und seitdem ist er krankgeschrieben. Und wir sind eben natürlich dann auch mit dem Jugendamt im Gespräch. Wir als Eltern versuchen aber alles, was in unserer Macht liegt. Und dann habe ich aber auch ganz schnell abgelassen von dem Druck. Ne? Man möchte ja auch, dass das Kind dann, wenn man erstmal nur in diesem Regelschulsystem denkt, das war für mich ein großes Thema, er muss doch die Klasse schaffen, wenn er nicht versetzt wird. Ein Jahr länger in diesem System, no way. So, weil wir einfach ich selber konnte auch hinter dem Schulsystem, so wie es jetzt ist, noch nie wirklich stehen. Also ich halt, das hat einfach, ne, und das kennt ihr auch als Lehrkräfte, ganz viele Tücken. Und und dann habe ich mich ganz schnell gedanklich einfach auch davon befreit und habe gesagt, nein, Schulpflicht hin oder her, ich möchte ein gesundes Kind. Ich schieb da eine Riegel vor, wir machen das nicht mehr mit und jetzt ist der Fokus auf das Kind gerichtet und ich möchte, dass er gesund ist. Und dann habe ich alles losgelassen, ob er jetzt nochmal wiederholt, ja oder nein, was es denn am Ende wird, wo er weiter zur Schule geht. Das war natürlich eine intensive Zeit, aber das habe ich dann losgelassen und das würde ich auch jedem raten, der Fokus liegt auf dem Kind und auf der Gesundheit. Schulpflicht hin oder her, dem Kind soll es gut gehen und es soll sich gut und gesund entwickeln können. Und oft ist das leider in unserem Schulsystem nicht der Fall. Das erlebe ich auch in der Praxis, dass viele Jugendliche dann auch irgendwann vielleicht auch eine Online-Schule machen, nicht mehr zur Schule gehen oder ja, also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Werdegänge und Möglichkeiten. Wichtig ist aber, bitte haltet euer Kind im Blick. Geht es ihm gut? Und das ist nicht so leicht tatsächlich. Ich habe einen Fall hier bei mir in der Praxis. Ich weiß nicht, ob ich das kurz erzählen kann, sonst müsst ihr es rausschneiden. Das ist ein Kind, der geht in die erste Klasse jetzt und ist im Autismus-Spektrum und auch mutistisch. Und man merkt einfach, und PDA-Autismus, und da ist es einfach so, dass er immer so eine extrem hohe Anspannung hat, ne? Also so, dass er auch gar nicht sprechen kann. Und jetzt ist er mit der Mutter zur Schule gegangen, die hat ihn begleitet, weil keine Schulbegleitung da war. Jetzt geht er mit der Schulbegleitung zur Schule. Und ich frage mich, und ich habe mit der Mutter hier auch schon zusammengesessen und wir haben überlegt, naja, ist das alles so richtig in diesem System? Die haben jetzt eine ganz tolle Lehrerin und grundsätzlich mit der jetzt eine tolle Schulbegleitung, eine tolle Lehrerin. Die machen dort überhaupt keinen Druck. Für dieses Schulsystem ist er dort jetzt erstmal bestmöglich aufgehoben. Aber wir wissen nicht, was ist zu viel, wenn das Nervensystem immer so am Anschlag läuft. Was macht das mit uns? Auch da gibt es ja viele Studien, ne? Also das ist ja, da ist ja die Amygdala und ne, verschiedene Gehirnregionen auch mit involviert. Was macht das mit uns? Wie werden Trauma ausgelöst? Gibt es und da zu entscheiden, wann ist der Punkt? Wann ist es zu viel? Wann ist dieses System für mein Kind nicht mehr gut? Wann müssen wir uns was anderes überlegen? Und das ist, glaube ich, eine wirklich, wirklich schwierige Entscheidung.
Das ist mit Sicherheit eine der schwierigsten Entscheidungswege, die man da treffen und fällen kann. Wenn man dann allein auch noch ist auf weiter Flur, ja. Ist das schon fast so eine Sisyphus-Arbeit, wenn man eigentlich auch gar nicht sieht, wo der Horizont ist. Und das ist ja eine Sache, die auch so nie endet, die einen ja dann als Elternteil auch wirklich lange, lange, lange begleitet. Also ich höre da schon sehr deutlich raus, dass du gewisse Vorstellungen hast, wie Dinge sich verändern und optimieren sollten. Was wäre für dich denn, wenn du in die Zukunft blickst, so persönlich, dein Anliegen oder wo sagst, da müssen sich auch Gesellschaftsprozesse vielleicht verändern?
Och, da habe ich so viele Wünsche. angefangen natürlich mit mehr Aufklärung, besonders auch bei Fachkräften, mehr Akzeptanz und Unterstützung für neurodivergente Menschen, mehr notwendige Diagnosen. Man muss auch sagen, Diagnose, mache ich eine Diagnose, ja oder nein, ist ja auch ganz oft ein Thema. In einer perfekten Welt bräuchten wir keine Diagnosen. Da würden wir jeden abholen, da wo er steht und ihn genauso annehmen. Aber in unserem
Spektrum ist.
Genau, Punkt. Genau. Aber in unserem System brauchen wir die Diagnosen, um Unterstützung zu bekommen. Und selbst mit Diagnose kämpfen ja die Eltern wie wahnsinnig um und verschiedene Unterstützung. Und von Lehrkräften wünsche ich mir, ja, zum einen macht weiter tolle Arbeit, aber auch holt, und nochmal im Speziellen, holt die Kinder da ab, wo sie stehen, ne? Und seht sie, gebt ihnen die notwendige Unterstützung, die sie brauchen, auch ohne Diagnosen, holt euch, wenn nötig, Hilfe ins Boot. Und wenn Kinder auffälliges Verhalten zeigen, dann sind sie zumeist einfach überfordert. Die sind überfordert. Und dann geht der Sache auf den Grund, was braucht das Kind, und ein auffälliges Verhalten, das passiert nie mit böser Absicht, das habe ich noch nicht erlebt, es ist immer ein Hilferuf und eine Überforderung und da müssen wir dann eben genauer hinsehen. Allgemein wünsche ich mir auch mehr Akzeptanz, wenn jemand mal anders ist, also so allgemein der Gesellschaft, ne? Also hört auf, viel zu schnell zu verurteilen, und wenn ihr die Hintergründe nicht kennt, das ist übrigens eine große Stärke bei Menschen im Autismus-Spektrum, die sind vorurteilsfreier. Ich würde mir auch mehr Unterstützung untereinander in unserer Gesellschaft wünschen, und bietet auch besonders neurodivergenten Menschen und Familien eure Unterstützung an, und auch wenn es nur ein offenes Thema ist für ihre, ein offenes Ohr ist für ihre Themen. Und ich wünsche mir auch einen leichteren Zugang zu Hilfsangeboten, zu Therapien. Ich wünsche mir auch mehr Therapeuten, auch Psychologen, wie ich eben schon sagte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und das in ihre Therapie einfließen lassen. Und persönlich wünsche ich mir eben auch als Therapeutin noch mehr Erfahrung, Methoden und Kompetenzen aufzubauen und meine Klienten eben noch besser unterstützen zu können. Das ist ja auch ganz klar. Genau. Ja. Und ich habe bestimmt noch ganz viel mehr Wünsche, aber das sind erstmal die mir einfallen.
Aber was du jetzt gezeichnet hast, ist ja was, was nicht nur Menschen im Spektrum zugutekommt, mhm. sondern der ganzen Gesellschaft.
Das
finde ich ganz
ja.
wichtig. Das ist der Punkt.
Ja, genau.
Es geht nicht um die, die anders sind oder speziell, sondern es geht um uns alle.
Ja, und viele Dinge auch im Unterricht oder im Kindergarten, die den Kindern zugutekommen, den neurodivergenten Kindern, kommen ja auch allen anderen Kindern zugute. Wenn ich morgens in der Kita im Morgenkreis, die meisten Kitas machen das ja, aber wenn ich da irgendwie den Tagesablauf verbildliche, um eine Struktur zu schaffen, dann profitieren alle davon. Wenn ich den Klassenraum reizarm gestalte und mal auch so einzelne Arbeitsplätze habe, da profitiert ja auch jeder davon. Und das sind so viele Dinge, die eben den neurodivergenten Menschen gut tun, die eigentlich doch auch allen gut tun würden.
Das sehe ich ganz genauso. Und ich sage jetzt einfach mal, wir nehmen all diese Gedanken mit und hoffen, dass ganz viele Menschen diese hören, die auch daran beteiligt sind, so etwas umzusetzen. Denn dafür braucht es, sage ich mal, einfach ganz, ganz, wir haben vorhin von Energie gesprochen, ganz viel Energie,
ja.
aber auch ganz viel Multiplikatoren, die eben sich auch dann vernetzen und sagen, so, wir setzen das jetzt um und wir sehen eben diese Gemengelage und wir tun etwas dafür, nicht unbedingt für dieses Einzelkind, nicht unbedingt für Kinder im Autismus-Spektrum, sondern gesellschaftlich muss sich einfach unglaublich viel ändern, es muss offener sein, es darf eben nicht so verhärtete Strukturen geben und das ist in unserem Bildungssystem ist das nun mal so, obwohl da jetzt in den letzten Jahren auch viel passiert ist. Aber so der große Wurf ist es dann letztendlich doch nicht. Ist auch mangelt an Ressourcen, das kennen wir ja alle, und an Finanzmitteln. Aber nichtsdestotrotz ist es ja das, womit wir umgehen. Und das einzelne Kind müssen wir da im Fokus haben. Und das geht manchmal so ein bisschen ab.
Ja, das heißt, es geht um Denkanstöße. Weiterdenken, größer denken.
Genau.
Umfassender richtig. Denken.
Ja, auch das.
Und sehen. Ganz viel sehen und wahrnehmen.
Genau, richtig. Mhm. Dinge in den Blick nehmen. Liebe Marieke, das war eine ganz, ganz spannende Zeit jetzt mit dir. Wir haben sie genossen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt, sag ich mal, gefühlt einen Podcast wieder mit ganz, ganz viel Inhalt zustande gebracht. Dank eines ganz tollen Gastes, der uns viel Einblick in seine Tätigkeit gegeben hat, seine Gedankenwelt, in seiner, ja, Anstöße und ganz viele Gedankenanstöße auch gegeben hat damit. Also sehr wertvoll. Vielen Dank, Marieke, dass du Teil unserer Podcast-Reihe gewesen bist. Und was bleibt uns am Ende noch zu sagen?
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte.
Genau.
Es hat mir auch ganz viel Freude gemacht.
Es war ein tolles Gespräch mit dir. Danke.
Okay, dann würde ich sagen, wir sind am Ende und wir wünschen dir noch wirklich einen guten Tag, komm gut durch die nächste Zeit und vielleicht bist du noch mal irgendwann Teil von uns. Wir würden uns zumindest sehr freuen. Das hat viel Spaß gemacht.
Das war eine Folge Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.